Treuer Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde und für das große Vorrecht, dein Wort zu haben, dein Wort zu hören. Du mögest Gnade schenken beim Hören. Oh ja, offene Ohren und auch Augen, die sehen die Wunder in deinem Gesetz, aber auch vor allem Herzen, die mitgehen, Herzen, die das dann auch umsetzen möchten. Und du mögest auch mir Gnade geben, dein Wort in rechter Art und Weise weiterzugeben. Alles zur Ehre deines wunderbaren Jesus-Namens. Amen. Warum toben die Nationen? Mit dieser Frage beginnt Psalm 2. Die dramatische Handlung, der mutmachende Ausblick verbunden mit kräftiger Sprache machen diesen Psalm zu einem der herausragendsten überhaupt. Aber bei vielen Christen läuft er irgendwie so ein wenig unter dem Radar. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, das kennen wir alle. Oder Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Oder das Himmelstelefon aus Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dir helfen, werde ich dich erretten. Ja, das ist bekannt, aber Psalm 2? Psalm 2 ist wie ein kosmisches Drama, wo verschiedene Hauptredner nacheinander die Bühne betreten. Zuerst rebellierende Menschen, dann Gott der Vater, dann Gott der Sohn und schließlich Gott der Heilige Geist. Er ist ein prophetischer Psalm, ja, ein Königspsalm, dessen volle Erfüllung noch aussteht. In nur 12 Versen wird kompakt die ganze Heilsgeschichte Gottes beschrieben. Und im Zentrum steht der allmächtige Gott und die Herrschaft des von ihm eingesetzten Königs. Und deshalb ist er auch ein christologischer Psalm, ein messianischer Psalm, der verschiedene Aspekte des Lebens, des Leidens und der Verherrlichung des Messias enthält. Nicht umsonst wird im Neuen Testament Psalm 2 im Minimum 7-mal erwähnt und jedes Mal mit einem konkreten christologischen Bezug, also einem Bezug zu Christus. Der Autor ist der König David. Nun, woher wissen wir das? Ihr habt gut zugehört bei der Schriftlesung von Josh. Ihr habt vielleicht mitgelesen, was noch besser ist. Und ihr habt gesehen, da steht gar nichts. Aha, schütteln wir da wieder mal was aus dem Ärmel? Oh nein, oh nein. Wir lesen in der Bibel, nicht nur in Psalm 2, sondern auch an anderen Orten. Zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4 im Vers 25, dort heißt es: Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt. Also, David redet, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und was hat David gesprochen? Was? Genau, ihr denkt richtig, sind die ersten Verse von Psalm 2. Warum toben die Nationen und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Nun, wenn wir einen Psalm lesen, überhaupt generell bei jedem Bibeltext, der steht nicht einfach so da, sondern der hat einen Kontext, ein Umfeld, in dem dieser Text steht. Der Anlass für dieses besondere Lied Israels ist nicht eindeutig feststellbar. Viele Ausleger gehen davon aus, dass David dieses zur eigenen Krönung zum König Israels verfasste. Und vielleicht hat David auch diesen geschrieben, um jedem der nachfolgenden Könige eine Erinnerung an seine Autorität, an seine Abhängigkeit von Gott, seine Rolle, seine Hoffnung auf den lebendigen Gott zu hinterlassen. Denn dieser Psalm, er bewegt sich von David hin zum größten Sohne Davids, dem Herrn Jesus Christus. Prophetisch gesehen spricht David von der Wiederkunft Jesu und der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Historisch gesehen war das Königtum Davids immer von den umliegenden heidnischen Nationen bedrängt. Im Norden die Aramäer, im Osten die Moabiter, Edomiter, die Philister, im Süden immer Kampf und Krieg. Und insbesondere war natürlich die Einsetzung eines neuen Königs eine gute Gelegenheit für die ausgebotenen Aspiranten und Feinden des Throns, eine Rebellion anzuzetteln. Die Machtstrukturen waren ja noch nicht so etabliert bei einem neu eingesetzten König, und das benutzte dann die Feindschaft des Thrones zur Rebellion. Und das führt uns zur ersten von vier Strophen dieses auch für unsere Zeit so hochaktuellen Liedes Israels. Die erste Strophe habe ich überschrieben mit die Auflehnung des Menschen. Vers 1 von Psalm 2. Warum toben die Nationen und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wie gesagt, es handelt sich hier zuerst einmal um Nationen, Regenten und Menschen, die damals gegen den von Gott eingesetzten König Israels rebellierten. Aber der vorhin zitierte Kommentar in Apostelgeschichte 4 bezieht sich, nachdem Psalm 2 die ersten Verse zitiert wurden, auf die Kreuzigung Jesu. Apostelgeschichte 4, Abvers 27, da heißt es, ja wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Welche Nationen sind hier also gemeint? Da ist Herodes stellvertretend für die Edomiter mit den Herodianern als Partei und Pontius Pilatus als Stellvertreter der Römer mit ihren Schergen, die Heiden. Und welche Völker sind gemeint? Apostelgeschichte 4 sagt hier ganz klar, und als Freund Israels fällt einem das schwer auszusprechen, und dennoch ist es so, es war das Volk Israel. Israel steht hier für die 12 Stämme, ungläubige Juden, die von den Priestern, Pharisäern und Sadduzäern angeführt wurden. Ihr Toben und Sinnen war nichtig, weil sie durch die Verurteilung und Kreuzigung des Herrn Jesus eigentlich genau das Gegenteil erreichten. Statt Vernichtung des verhassten Jesus trugen sie zur Erfüllung von Gottes Ratschluss bei. Statt Jesu Niederlage ein für allemal zu besiegeln, verhalfen sie zum größten Triumph der Menschheitsgeschichte. Zum Sieg über Sünde. Und deshalb drückt der Psalmist hier mit dem ersten Wort warum starke Verwunderung aus. So quasi, wie könnt ihr es nur wagen? Wie sinnlos ist es? Ja, ihr Toben und Sinnen war nichtig, weil es völlig unbegründet war. Und deshalb war es völlig unvernünftig. Zudem war es böse. Ihr blinder Hass entsprang aus unverständigen, unerlösten Herzen. Ja, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Damals verabredeten sich die beiden erbitterten Feinde Herodes und Pilatus in ihrem Hass gegen den Herrn. Und das, liebe Freunde, war dann tatsächlich mal eine Verschwörung, nicht eine Theorie. Die haben sich miteinander verschwört. Lukas 23, 12. An demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen. Und das ist immer so. Auch heute noch, wenn es gegen den Herrn geht, wenn es gegen die Wahrheit Gottes geht, offenbart in seinem Wort, wenn es gegen die Christen geht, gegen die Gemeinde, dann finden sich Feinde zusammen, die sich sonst im normalen Leben nichts zu tun haben. Aber hier vereint gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und damit auch gegen sein Wort und gegen seine Gemeinde. Da finden sie sich. Das Wort Gesalbter heißt auf Hebräisch Maschiach, woraus wir das deutsche Wort Messias ableiten. Auf Griechisch wurde das mit Christos übersetzt, zu Deutsch Christus. Und alle drei Ausdrücke, alle drei Titel gehören deshalb zusammen und sie beziehen sich auf die Salbung eines Königs mit Öl. Jeder rechtmäßige jüdische König wurde mit Öl gesalbt. Es begann mit Saul, der vom Propheten Samuel gesalbt wurde, 1. Samuel 10. Und vor allem lesen wir über David in 1. Samuel 16, 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Die Salbung mit Öl, sie war das äußerliche Symbol für den Empfang, den inneren Empfang des Heiligen Geistes, und zwar zur Bevollmächtigung im Königsamt. Jeder König, der damals als Gesalbter in Gehorsam mit Gott wandelte, der durfte deshalb auch mit Gottes besonderem Beistand rechnen. Und ein Kampf gegen ihn war deshalb auch immer ein Kampf gegen den Herrn und damit nichtig und aussichtslos. Wie viel mehr der Kampf gegen den Gesalbten, gegen den größten Sohn Davids, gegen den Herrn Jesus Christus. Er war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der triumphale Siegesruf Jesu hallt seit 2000 Jahren über diese Welt. Es ist vollbracht. Johannes 19, 30. Ja, was ist denn vollbracht? Was? Alle 613 Gebote und Verbote des Alten Testaments vollbracht, auf Griechisch tetelestai, vollbracht in Christus, ist das ganze Gesetz für jeden Christus, Christen vollbracht durch Christus. Tetelestai, dieser Ausdruck wurde damals verwendet, wenn jemandens große Schuld getilgt wurde, dann wurde das besiegelt mit Tetelestai. Oder wenn jemand vom Sklavenmarkt losgekauft und in die Freiheit entlassen wurde, wurde das besiegelt mit Tetelestai. Herrlich, ja, wir sind solche, denen eine unendliche Schuld erlassen wurde. Ich las gerade gestern im zweiten Chronikbuch, wo es heißt, ihr habt ja nichts den Schulden bei Gott. Alles erlassen. Herrlich, wir sind freigekauft vom Sklavenmarkt der Sünde. Es ist vollbracht. Aber der Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten von Satan und seinen Dienern tobt seit 2000 Jahren weiter. Denn die volle Erfüllung steht noch aus, nämlich wenn sich alle Nationen dieser Welt gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten aufmachen werden. Dieses starke Verb toben, das hier zu Beginn von Psalm 2 steht, das kommt im ganzen Alten Testament nur hier an dieser Stelle vor und zeigt den Erbarmen erbitterten Widerstand der Feinde des Herrn. Und je länger diese Gnadenzeit anhält, desto intensiver wird dieser Kampf. Joshua hat es ja erwähnt mit diesem neuen Buch von Johannes Pflaum, Mut für morgen. Da wird das genau auch beschrieben. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich. Das heißt, es ist nicht nur eine regionale, sondern eine internationale Verschwörung, die sich dann in Armageddon zur Spitze trifft. Die ultimative Verschwörung in Armageddon. Offenbarung 19,19 sagt es so. Offenbarung 19,19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Aufstand gegen Gott. Und es ist doch interessant, diese Könige der Erde, die hier in Psalm 2,2 erwähnt werden, kommen im letzten Buch der Bibel wieder zum allerletzten Aufstand. Und so schließt sich dann die volle Erfüllung dieses Psalms. Der Bibellehrer Benedikt Peters hat das einmal für die heutige Zeit so beschrieben. Nicht allein die Massen, sondern auch die Stellvertreter der Massen, die politisch, wirtschaftlich, militärisch, religiös und kulturell tonangebenden Leute, also die Präsidenten und Päpste, die Direktoren und Generäle, die Nobelpreisträger, Erfolgsautoren, die Schauspieler und Goldmedaillengewinner, sie treten auf oder sie lehnen sich auf Symposien und in Konklaven, auf Parteitagen und Gipfeltreffen, bei Feiern und Konferenzen und Beraten, und dann verkündigen sie auf den Bühnen der Welt vor laufenden Kameras und im Blitzgewitter der Fotografen ihre Einsichten. Die Könige und Fürsten mögen würdevoll ratschlagen miteinander oder sich verabreden und ihre Analysen und Gründe, ihre Diagnosen und Prognosen vor den Augen der Weltöffentlichkeit darlegen. In den Augen des Himmels ist das alles ein Toben von Wahnsinnigen, denn es ist Torheit und es ist das Drohen von Aufständischen gegen ihren rechtmäßigen König, denn es ist Rebellion. Die Absicht all ihrer klugen Beratungen ist letztendlich nur die, sie wollen die Menschheit von der Regierung des Himmels befreien. Sie lehnen sich auf gegen Gottes Gesalbten, gegen seinen Christus. Bis soweit dieses Zitat. Ja, das sagt hier Psalm 2, Vers 3. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und je länger diese Zeit der Gnade fortschreitet und ihrem Ende entgegengeht, desto mehr sehen wir genau diese Versuche, sich aller Bande und Fesseln zu entledigen. Ein Blick in unsere jüngere Vergangenheit zeigt, wie sehr biblische Moralvorstellungen zuerst angezweifelt, dann bekämpft und schließlich über den Haufen geworfen wurden. In der Schweiz wurde zum Beispiel ab 1862 die Ehescheidung geregelt, ab 1942 die Legalisierung der Abtreibung, zuerst nur bei medizinischer Indikation, später dann ab 2002 mit der Fristenlösung, ein nettes Wort für eine schreckliche Handlung, auch bei sozialer. Zuerst wurde also die Bande der Ehe entfernt, die Fesseln gelöst und danach die Frucht aus der Ehe, nämlich das Ungeborene, wurde der Schutz entfernt. Und dann folgte in den letzten Jahren die Aufweichung der Geschlechter, sodass jeder sein gottgegebenes Geschlecht selber definieren kann. Ich las in der NZZ, dass jeden Monat melden sich in der psychiatrischen Universitätsklinik so 7 bis 10 Kinder, die nicht mehr wissen, ob sie Junge oder Mädchen sind. Wessen Problem ist das? Nicht das der Kinder. Das sind die Lehrbeauftragten und die Eltern. Was wird hier für eine Saat gelegt? Ja, und das hat ja dann nach letzten Herbst zu dieser besonderen Situation geführt, dass die einzigartige von Gott gestiftete Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau namens Ehe in der Schweiz durch die Volksabstimmung neu definiert wurde mit der sogenannten Ehe für alle. Aber, liebe Geschwister, liebe Freunde, wer wird denn in kommenden Zeiten mit alle gemeint sein? Also alle, ja, es ist eben alle. Also zum Beispiel die leibliche Schwester, ja hallo, die gehört auch zu alle. Also Inzest oder mehrere Partner, hallo, wer sagt denn, dass ich nur eine haben darf? Alle, das ist doch Mehrzahl, also. Also Polygamie. Oder wer sagt denn, dass ich keine Ehe mit einem Kind führen darf? Also Pädophilie. Und wir denken weiter und fragen, wann danach die breite Legalisierung der vorzeitlichen Beendigung des Lebens, also Euthanasie, eingeführt wird, seht ihr. Es schreit förmlich durch diese Welt. Wir wollen nicht, dass dieser Herr über uns ist. Wir wollen es nicht. Lukas Kapitel 19, Vers 14. Dieses Wort unseres Herrn Jesus Christus ist eingebettet in ein Gleichnis über den Edelmann, der in ein fernes Land zog, um die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Also Jesus beschreibt damit die Menschen in der heutigen Zeit, die zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus leben. Wir wollen endlich frei sein. Wir wollen endlich diese Zeiten der altertümlichen biblischen Gepflogenheiten hinter uns lassen. Diese moralischen Dunkelheiten müssen doch endlich im 21. Jahrhundert überwunden werden. Und stattdessen definieren wir unsere eigene Philosophie, unsere eigenen moralischen Standards und entwickeln uns weiter. Liebe Geschwister, wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Hier mit der Bibel haben wir die zuverlässigste, die weiseste, die beste Unterweisung des Schöpfers an seine Geschöpfe. Und die Bibel, diese Unterweisung an uns zu verachten, nennt die Bibel selber, zum Beispiel in Sprüche 12, Vers 1 und an vielen anderen Stellen, als töricht oder, um es mit unseren heutigen Worten zu sagen, schlicht und ergreifend dumm. Es ist nicht klug, vom Allerklügsten die Unterweisung auf Seite zu legen. Das ist nicht klug. Man meint, man sei so klug, ja, aber man offenbart nur seine Dummheit. Nebst der grundsätzlichen Schöpfungs- und Lebensordnung wird auch immer mehr jeglicher Gottesbezug aus unserer Gesellschaft eliminiert. Es darf doch nicht sein, dass unsere Verfassung mit der Präambel beginnt, im Namen Gottes des Allmächtigen. Ja, da gibt es starke Tendenzen, die sagen, Leute, das muss weg. Es darf doch nicht sein, dass unsere Nationalhymne auffordert, betet, freie Schweizer, betet. Also bisher hat Gott dieses Gebet erhört, ja. Das muss weg, da muss ein anderer Text hin. Und es gibt auch Bestrebungen, es darf doch nicht sein, dass da auf der Kuppel unseres Bundeshauses in Bern ein Kreuz steht, das muss weg. Und diese Tendenzen sind selbstverständlich hier auch in allen anderen Ländern erkennbar. In Deutschland zum Beispiel wurde das Humboldt-Forum in Berlin wurde, diese Schlosskuppel wurde erneuert, wunderschön wiederhergestellt. Und Friedrich Wilhelm IV., ein Preußenkönig, der ist 1861 gestorben, der ließ da oben an eine wunderschöne Rundschrift anbringen, wo es heißt aus der Apostelgeschichte, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Ein Aufstand, hallo, das geht doch nicht, sowas da oben hinzuschreiben. Die Medien toben Sturm und gewisse Kreise. Das ist das, was Vers 3 sagt. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der gottlose Mensch denkt, dass er frei wird, wenn er sich von Gott lossagt. Was für ein Trugschluss. Kein Mensch ist frei. Kein Mensch ist frei. Wir dienen immer jemandem. Sei dies einer menschlichen Obrigkeit, einer Organisation oder sei es nur dem eigenen egoistischen Herzen. Ein Fisch wird nicht frei, wenn er aus dem Wasser springt. Yippie! Und fällt ins grüne Gras, zappelt noch ein bisschen und dann ist die Herrlichkeit bald dahin. Genauso wird niemand frei, der sich von Gott trennt. Der einzig wahre Weg, wirklich frei zu werden, ist, an Gott zu glauben, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Und auf diese Weise macht er uns frei, der Mensch zu sein, zu dem er uns geschaffen hat. Liebe Freunde, seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern sie glauben jeden Unsinn. Und statt mit Seilen der Liebe, wie Hosea davon spricht, umgibt sich so ein Mensch, wie es Psalm 18,5 sagt, mit Fesseln des Todes. Fesseln des Todes. Und das nennt sich dann Freiheit und Fortschritt. Machen wir uns nichts vor, Freiheit ohne Autorität ist Anarchie und Anarchie ist immer zerstörerisch und führt ins Verderben. Unsere Gesellschaft macht aus Menschen, die einen solchen Lebensstil, wie hier der Psalmist erwähnt, pflegen. Unsere Gesellschaft macht aus ihnen Helden. Da gehen die Likes auf Facebook und Insta hoch. Und all diese Entwicklungen können uns Christen auch Angst machen. Aber seht ihr, nur so lange, wie wir auf diese Welt fokussiert sind. Das ändert sich schlagartig, wenn wir unseren Blick auf den Herrn richten. Das führt uns zum zweiten Akt dieses prophetischen Liedes und zeigt uns die Allmacht des Vaters. Nach den rebellischen Menschen spricht nun der Allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Gott ist absolut souverän. Er führt seinen Heilsplan in der Menschheitsgeschichte durch und so reagiert er auf die Rebellion der Menschen mit spöttischer und souveräner Gelassenheit. Er steht nicht mal auf. Er thront, er bleibt sitzen. Jetzt dürfen wir aber nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, nämlich Gott lacht nicht über die Herrscher und Nationen. Er hat sie ja selber eingesetzt. Daniel 2 sagt das ja klar. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er lacht nicht über die Herrscher und die Nationen. Er lacht über deren lächerlichen Glauben an ihre eigene Macht. Vielleicht vergleichbar mit einem Vater, der über seinen vierjährigen Sohn lacht, der meint, stärker als der Papa zu sein. So, Papa, jetzt kriege ich dich. Und der Papa steht da und denkt, oh, du bist doch ein herziger Bub. Oder? Und so wie genau der Vater die Grenzen seines kleinen Bubes kennt, weiß auch unser Vater im Himmel genau um die Grenzen der Regenten und Völker. Und deshalb müssen wir uns nicht vor ihnen fürchten. Er weiß auch um alle antichristlichen Machenschaften, die sich während der Trübsalzeit letztendlich im Antichristen personifizieren. Noch ist Gottes Thron im Himmel und deshalb scheint das Toben der Nationen zu gelingen. Aber Gott hat das letzte Wort. Vers 5. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Das heißt, es kommt der Tag, wo der Herr öffentlich in die Angelegenheiten der Menschen eingreifen wird. Und dann müssen wir uns vorstellen, was Hebräer 10, 31 sagt, ja, das müssen wir uns vor Augen halten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Im Gegensatz zum menschlichen Zorn ist Gottes Zorn nie willkürlich, sondern immer ausgeglichen, heilig und gerecht. Wo sehen wir Gottes Zorn exemplarisch angewandt? Am besten. Ich denke in der Geschichte Israels. Sein Zorn offenbarte sich in Israel wegen ihrem abartigen Götzendienst. Immer wieder hören wir, dass es heißt, und ich machte mich früh auf und sandte meine Propheten und sie hörten nicht. Kehrt um, tut Buße, tut die fremden Götter von euch, bekehrt euch zu mir. Sie haben jahrelang nicht gehört, jahrhundertelang nicht gehört. Es kam, wie es kommen musste, 722 vor Christus. Der Assyrer nimmt das ganze Nordreich, die 10 Stämme ein, gefolgt von assyrischer Gefangenschaft. Und dann das Südreich, wieder dasselbe Bild, Mahnung der Propheten, Nichthören des Volkes. Es kam auch hier, wie es kommen musste, 586 vor Christus. Babylon wird von Nebukadnezar eingenommen, total zerstört, viele umgebracht, der Rest nach Babylon deportiert. Und dann war es aus? Nein. Knapp 70 Jahre später, Gott führte sie in 3 Wellen wieder nach Hause mit Zerubabel, Esra und Nehemia. Und dann kam die Zeit des 400-jährigen Schweigens und dann kam der Herr, als die Zeit erfüllt ward und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Und haben sie auf ihn gehört? Was hören wir den Herrn klagen und weinen über Jerusalem? O Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Und seht ihr, liebe Freunde, wenn wir den Anordnungen Gottes nicht gehören, passiert immer das Gegenteil. Was war es, was Gott wollte? Sie sammeln mit Blick zu ihm und sie wollten nicht. Und was passierte? Genau das Gegenteil, statt Sammlung, weltweite Zerstörung. 70 nach Christus, Titus zerstört Jerusalem. 1 Million Juden werden getötet, das Volk weltweit zerstreut. Und sein Zorn wird sich noch einmal offenbaren. Wenn nämlich diese von vielen gering geschätzte Gnadenzeit mit unserer plötzlichen Entrückung, die jederzeit stattfinden kann, abgeschlossen wird. Und Israel und die ganze Welt dann durch diese 7-jährige schreckliche Gerichtszeit hindurchgehen wird. Eine Zeit von nie dagewesenen Katastrophen. Gerichte dann, die ihren Höhepunkt wiederum erreichen, wenn Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit in Jerusalem erscheint und Jesus damit dann allen scheinbaren Erfolgen des Antichristen ein Ende bereiten wird. Und davon spricht Vers 6. Hier hören wir Gottes erhabene Entgegnung auf die armselige Rebellion der Menschen und das Toben der Nationen. Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Zion ist eine poetische Beschreibung für Jerusalem, die offenbar von den Schreibern des Alten Testaments verwendet wurde, wenn sie der Stadt eine besondere geistliche und religiöse Bedeutung zuschrieben. Und Zion wird hier noch präzisiert, nämlich meinen heiligen Berg. Also auf diese Weise erfahren wir so nebenbei, wem der Tempelberg in Jerusalem wirklich gehört. Ihr könnt toben, es ist mein Berg. Das reicht. Es ist Gottes Berg. Der Vater wird seinen Sohn letztendlich einsetzen, um all das zu verwirklichen, was er auch von David und seinen nachfolgenden Söhnen erwartet hätte. Gehorsam, Loyalität, Integrität, Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit. Wie sehr haben sie allesamt versagt auf diesem Weg? Und wie sehr hat Jesus das in himmlischer, göttlicher Perfektion gelebt? Er konnte sagen, wer kann mir eine Sünde nachweisen? Nach der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit wird er sich dann die ganze Welt unterwerfen. Alles Toben der Nationen hört dann auf. Und diesen Herrschaftsantritt beschreiben die nächsten Verse. Das ist der dritte Akt unseres endzeitlichen Dramas ab Vers 7. Und sie zeigen die Ankunft des Sohnes. Jetzt spricht der Sohn. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nun müssen wir den Kontext schon nicht ganz außer Acht lassen. Selbstverständlich war es David, der hier schrieb. Und David hatte nicht irgendwie so eine trancemäßige Erscheinung und schrieb da was. Nein, er wusste genau, worüber er schrieb. Denn die Teil dieses Ratschlusses war die Vater-Sohn-Beziehung, welche im Davidsbund niedergeschrieben wurde. Das lesen wir im 2. Samuel-Buch, Kapitel 7, Vers 14. Ganz eine wichtige Stelle zum Verständnis. 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 14. Dort spricht Gott zu David. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Interessant. David legitimiert also mit Psalm 2 sein Recht auf die Königsherrschaft und mit dem Ausdruck hier, heute habe ich dich gezeugt, bezieht er sich auf die göttliche Adoption am Krönungstag. Wie es hier heißt, da spricht Gott, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Heute habe ich dich gezeugt. Er war ja ein erwachsener Mann. Versteht ihr? Aber weil der anschließende Kontext nur begrenzt auf David zutrifft, bezieht sich das hier letztendlich auf den großen Königstag des größten Sohnes Davids, des Herrn Jesus Christus. John MacArthur hat zu diesem Vers einmal gesagt, es ist der einzige direkte Hinweis im Alten Testament auf die Vater-Sohn-Beziehung in der Dreieinheit. Dieser Ratschluss des Herrn, er wurde in Ewigkeit gefasst. Mein Sohn soll Mensch werden. Er soll für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben. Er soll auferstehen aus den Toten. Er soll als hoher Priester für seine bluterkaufte Schar einstehen und schließlich am Ende der Zeit als König wiederkommen, um als Herrscher über die gesamte Schöpfung eingesetzt zu werden. Mit dem Ausdruck hier, heute habe ich dich gezeugt, wird also keineswegs auf einen Anfang des Sohnes Gottes hin gedeutet, wie das manche Irrlehrer behaupten. Jesus ist von Ewigkeit her Gottes Sohn. Er ist es nicht durch Geburt geworden. Hingegen verwendet das Neue Testament diesen Ausdruck für die Zeugung des Menschen Jesus durch den Heiligen Geist, Hebräer 1, Vers 5 und 6. Oder auf die Auferstehung des Menschen Jesus durch den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 13, ab Vers 33. Als Sohn ist Jesus abhängig vom Vater. Total. Deinen Willen, oh Gott, tue ich gern. Und Gleichzeitig ist er als Sohn, so wie jeder Sohn das ein Stück weit ist, nämlich Erbe auch des Vaters. Und beides lesen wir im Vers 8, die Abhängigkeit und das Erbe. Da sagt Gott zu ihm, Gott zum Sohn, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Ja, das kann sich nicht auf David beziehen. Historisch gesehen umfasste die größte Ausdehnung des davidischen Königtums unter Salomo das Gebiet von Ägypten im Südwesten bis zum Euphrat im Nordosten. Aber dieses Gebiet, liebe Freunde, definiert doch nicht die Enden der Erde. Wo wären wir denn heute? Erst unter der kommenden Regierung Jesu Christi wird das geschehen. Es gibt eine interessante Parallele aus dem Propheten Zacharia, Kapitel 9, Vers 10. Zacharia, Kapitel 9, Vers 10. Dort wird das bestätigt. Er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also von einem Meer zum anderen, also das verstehen wir, oder? Wir haben das Mittelmeer im Westen und im Norden das Galiläische Meer oben im Norden und im Süden das Tote Meer. Das ist so die natürliche Klammer von Israel. Und dann hier der Strom, der genannt wird, das ist der große Strom, der große Fluss Euphrat. Aber es geht ja weiter bis zum Ende der Erde, sagt Zacharia. Jesus ist also nicht nur Heil für Israel, sondern für die Nation, für die ganze Welt. Und wir sehen, dass dieses reformatorische Grundprinzip Bibel wird durch Bibel kommentiert immer noch der beste Kommentar ist. Zacharia spricht davon, dass der Herr den Völkern Frieden gebieten wird. Das gibt keine Einladung zur Friedenskonferenz. Nein, diese Zeit ist vorbei. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Und von genau dieser Wahrheit spricht der nächste Vers hier, Psalm 2, Vers 9. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und im Neuen Testament wird dieses eiserne Zepter in der Offenbarung wieder erwähnt. Wir sehen auch hier diesen Zusammenhang. Und vollständig erfüllt. Hier mit diesem Ausdruck, ich weiß nicht, Zepter, das verstehen wir, das ist was Hartes, aber Töpfergeschirr einmal falsch anschauen und es fällt schon auseinander. Nun, wo ist da der Sinn? Der Sinn verstehen wir, wenn wir einen Blick in die damalige Kultur tun und ein Verständnis ermöglichen für das Toben, für das vergängliche Toben der Nation. Bevor in der Antike orientalische Könige in die Schlacht zogen, nahmen sie an einem Ritual teil, bei dem Tonkrüge zerbrochen wurden. Und darauf nimmt David Bezug. Diese Krüge symbolisierten das feindliche Heer und das Ritual sollte die Hilfe der Götter herbeirufen, diese Feinde zu bezwingen. Oh. Jesus wird sie alle bezwingen. Das eiserne Zepter weist auf unangefochtene Herrschaft Jesu hin. Er ist Regent und Richter. Ja, dann wird sich das Wort dann aus Jesaja erfüllen. Vor mir wird sich jedes Knie beugen. Jesaja 45, 23. Was für ein Ausblick. Heute undenkbar in unserer Zeit. Aber das kommt. Zepter hat im Hebräischen auch die Bedeutung eines Hirtenstabes. Und das ist der Herr Jesus genau für uns. Er ist doch auch der gute Hirte, der für die Seinen sorgt. Und beides wird Christus im tausendjährigen Reich für den gläubigen Überrest sein. Das sind Menschen, die während dieser Zeit zum Glauben gekommen sind. Am Anfang der nach uns Entrückung, und da gibt es einen Moment, wo es keinen einzigen Gläubigen auf dieser Welt gibt. Das ist dann die totale Nacht. Und nach wird sich dann der eine oder andere bekehren, in der Schrift lesen und erkennen, dass sich alles erfüllt hat. Und diejenigen, die dann in dieser Trübsalzeit sind, die werden dann das erfahren, wie Christus eben ihnen Hirte und Führer sein wird. Und hier schließt sich dann nach Abschluss dieser Zeit der Kreis, der mit der Schöpfung begann. Denn Jesus wird als vollkommener Mensch den Schöpfungsauftrag Gottes aus 1. Mose 2 vollständig erfüllen. Was bekam Adam für einen Auftrag? Er sollte die Erde sich untertan machen. Und der letzte Adam, Christus, wird genau das tun. So schließt sich Gottes Heilsgeschichte. Ja, und bereits jetzt ist Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, Matthäus 28, 18. Aber er übt sie nicht sofort aus, nur indirekt. Ich denke, das schreckliche Geschehen mit dem unsäglichen Krieg und den Bildern, die kaum mehr auszuhalten sind. Wir denken, Herr, warum lässt du das zu? All das andere, schreckliche Leid auf dieser Welt. Und wir denken an die 50 Millionen Kinder, die jedes Jahr abgetrieben werden. Herr, wie lange noch, wie lange noch? Ein Blick in diese Welt zeigt, Böses wird nicht sofort gestraft. Böses wird nicht sofort gestraft. Wir wünschten uns das vielleicht. Aber es passiert nicht. Warum, warum? Für mich einfach die beste seelsorgerliche Antwort, 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9, da heißt es, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße haben. Oh, liebe Freunde, jetzt ist noch Gnadenzeit. Lasst uns diese Zeit nutzen, indem wir füreinander beten, indem wir für unsere Ungläubigen, Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen, in Nachbarschaft, wo auch immer, beten. Oh, dass sie doch die Zeit nutzen, die Zeit erkennen, die Zeit nutzen, ihre Verlorenheit erkennen und bei dem Hilfe suchen, der wirklich allein Hilfe bieten kann. Oh, lasst uns diese Zeit nutzen. Jetzt ist noch Raum zur Buße. Und seht ihr, das ist der Grund, warum sich in unserem Psalm noch einmal der Tonfall ändert. Das führt uns zur vierten und letzten Strophe. Psalm 2 begann mit dem Toben der Nationen und er endet mit mutmachender Verheißung für diejenigen, die ihr Toben sein lassen und ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. Hier hören wir schließlich als viertes die Aufforderung des Geistes. Nach all diesen starken Worten vorhin hören wir nun diese sanfte, eindringliche Mahnen des Heiligen Geistes zur unmittelbaren Umkehr. Das ist doch seine Aufgabe in der göttlichen Dreieinheit, Johannes 16, 8, zu überführen von Sünde, von Gerecht und von Gericht. Und deshalb ergeht hier im Vers 10 die Aufforderung, alle Rebellion und alles Auflehnen, allen Aufruhr, alles Toben aufzugeben. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Da kommt nicht der Dampfhammer, es reicht. Nein, Leute, lasst euch warnen. Nehmt Verstand an. Das ist vergleichbar mit dem Aufruf zur Weisheit, der sich auch durch das ganze Sprüchebuch hindurchzieht. Ich will dich weisen. Ich will dir den Weg der Weisheit lehren, die dich leiten auf gerader Bahn. Lasst euch warnen. Gottes Gnadenzeit läuft ab. Die vernünftigste und beste und sicherste Entscheidung ist, den eigenen Weg aufzugeben und sich auf den Weg zu begeben, um ihm zu dienen. Und das sagt Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und Zittern. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber findet ihr es nicht ein wenig eine seltsame Kombination? Also frohlocken und zittern. Ja, steht hier, Furcht und Zittern. Aber seht ihr, wie nötig haben wir gerade in der heutigen Endzeit, und es ist ja ein endzeitlicher Psalm, Genau diese beiden eng verknüpft miteinander, die in unserer heutigen Zeit, wo ein immer seichtereres, oberflächlicheres Christentum Raum gewinnt, wo nur noch Jubel und Partystimmung herrscht und es für Ehrfurcht keinen Platz hat. Liebe Freunde, er ist nicht mein Kumpel, er ist der Herr, er ist der Herr aller Herren. Er ist nicht mein Kumpel. Er hat zwar Mitleid mit meinen Schwachheiten, ja, das hat er. Und so erweist er sich als Freund. Aber er ist Gott. Liebe Geschwister, Ehrfurcht muss in unserem Dienst für den Herrn seinen Platz finden. Diese Dienstanweisung aus Psalm 2 ist deshalb eine zweifache. Du dienst Gott, wenn du ihn verehrst. Und dein Dienst für Gott muss ihm ehrfürchtig erwiesen werden. Jemand hat diese Wahrheit aus Vers 11 einmal wie folgt auf den Punkt gebracht. Wir lieben ihn, weil wir ihn fürchten, und wir fürchten uns, weil wir ihn lieben. Denn seine Gnade demütigt uns, seine Heiligkeit erschreckt uns und seine Schönheit erfreut uns und zieht uns unwiderstehlich an. Und mit diesem Blick verstehen wir den letzten Vers, Vers 12, küsst den Sohn. Ja, was hat das hier damit zu tun? Seht ihr, küssen ist ein Zeichen von was? Von Liebe und Zuneigung. Also, wenn ich nach einer längeren Dienstreise nach Hause komme, ja, dann kriege ich von meiner Frau einen Kuss. Ja, warum? Weil sie denkt, oh nein, jetzt kommt der Lappi wieder nach Hause. Nein, weil sie mich liebt und ich sie liebe. Versteht ihr? Zuneigung und Liebe. Das ist hier. Damals hatte Küssen aber noch die Bedeutung von vollständiger Unterwerfung und Ehrerbietung an den König. Und hier wird gesagt, warum? Warum? Damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, also auf dem eigenen Weg der Rebellion und Auflehnung. Denn, sagt es hier, wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Das hat nichts mit Jähzorn zu tun, sondern meint eine Immanenz. Das heißt, der Zorn Gottes kann jederzeit losbrechen. Das Gericht nach, er kann jederzeit kommen. Letztendlich sind auch nicht Könige und Machthaber zu fürchten, nicht tobende Nationen und schlimme Umstände, so bedrückend sie auch sein mögen. Ich möchte das gar nicht bagatellisieren, ich weiß von so vielen gesundheitlichen Nöten, inneren Nöten, Familiennöte, Arbeitsplatznöte und, ja, das ist so. Und der Herr hilft und der Herr ist bei dir. Aber das große Bild von dem äußeren Druck der Nationen darf uns nicht niederdrücken. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 5, wen wir tatsächlich fürchten müssen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Suche deshalb Zuflucht am Kreuz. Hier hört alles tobend auf. Denn wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wälze deine Not auf ihn und gib dich ihm völlig hin. Und so verstehen wir die Schlussverheißung unseres Psalms noch viel besser, wo es heißt, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du genau weißt im Herzen, ich habe diese Verbindung nicht, dann befolge genau diese Anweisung. Und wenn du ein Kind Gottes bist, ich nehme das an von den meisten hier, dann bete vom Herzen, bei allem Toben der Nationen, birg mich in dir, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort, das so in unsere Zeit hineinspricht. Und du siehst das Toben der Nationen, du siehst unsere individuelle Situation. Lass uns diese Gnade erfahren, dass wir immer wieder den Blick zu dir wenden, wo alles Toben aufhört, dass wir Stutz und Geborgenheit finden, Trost und Zuversicht, Hoffnung und Ausblick. Und wenn heute Morgen eine Frau oder ein Mann hier ist, die noch keine Beziehung zu dir hat, Herr Jesus, dann wirke es, dass sie oder er sich heute Morgen total dir hingibt, ihre eigene Unfähigkeit erkennt und ja sagt zu deinem unfassbaren Liebesangebot. Danke, dass bei dir viel Vergebung der Sünden ist und dass du mit uns allen bist. Ja, Herr, es will Abend werden. Ja, bleibe bei uns, Herr Jesus, das erflehen wir. Und so möchten wir uns einfach dir und deiner Gnade anvertrauen. Und wir beten, dass du, der du mächtig genug bist, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht deiner Herrlichkeit zu stellen, dir, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft jetzt und in aller Ewigkeit. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.